Hallo Nicola.
Hallo Lisa.
Wie geht es dir?
Schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen.
Mir geht es ganz wunderbar. Es scheint heute die Sonne und der Frühling beginnt und das Leben wird besser.
Ja, man hat so richtiges Frühlingswetter draußen. Ich habe doch schon die ersten Frühblüher gesehen.
Krokusse. Ja. Ich halte mich immer so ziemlich an diesen Spruch, es tut mir leid, was ich getan habe, es war Winter.
Ja.
Also.
Ja, die Straßen sind auch wieder voll in Berlin. Das hat man jetzt am Wochenende gemerkt.
Was hast denn du heute für einen Film mitgebracht?
Ich habe tatsächlich keinen Film mitgebracht. Ich habe eine Serie mitgebracht und ich habe auch ein bisschen gecheatet. Ich habe nämlich keinen Klassiker in dem Sinne mitgebracht, sondern eine Serie, die letztes Jahr im April, glaube ich, auf HBO Premiere gefeiert hat. Mhm. Mare of Easttown.
Die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, also bin gespannt, was du mir erzählst.
Was hast du denn mitgebracht?
Also diesmal bin ich ja dran mit einer Neuerscheinung, wobei wir jetzt beide neue Filme und Serien haben, aber ich habe mitgebracht Drive My Car. Das ist ein japanischer Film, auch aus dem Jahr 2021, der gerade auf Festivals ganz groß gefeiert wird und eine gute Chance hat, glaube ich, einen Oscar zu gewinnen. Und den habe ich tatsächlich im Kino geguckt, vor zwei Wochen, einer Woche.
Ja, das habe ich gesehen, der läuft auch noch im Kino, also eigentlich schon eine richtige Neuerscheinung.
Ja, genau.
Ja.
Ja, soll ich mal anfangen zu erzählen?
Ja, erzähl mal was darüber.
Ich wollte sagen, von wem, also wie der Regisseur heißt, aber ich traue mich einfach nicht, diesen Namen auszusprechen. Deswegen habe ich so lustig auf Google hier so ein Ausspracheprogramm gefunden. Achtung, ich hole mal kurz mit. Also Regie geführt hat...
Yusuke Hamaguchi.
Das war laut, ne?
Yusuke Hamaguchi.
Yusuke Hamaguchi. Ah ja.
Und das ist ein ganz langer Film, der dauert 3 Stunden.
Wow. Mhm.
Und das ganz Besondere für mich an diesem Film war eigentlich die Struktur, weil er hat es so gestrickt, dass nach 40 Minuten erst der Vorspann kommt. Alles, was davor passiert, ist eigentlich so eine Art Prolog. Mhm. Und dann beginnt der eigentliche Film und der hat dann sozusagen eine normale Filmlänge. Und alles, was in diesem Prolog passiert, kann ich auch erzählen, weil ich finde, alles, was in dem Film passiert, will ich gar nicht spoilern. Mhm. Ich kann jetzt mal kurz vorlesen, weil ich das so mit dem Wiedererzählen fällt mir auch schwer, so wie dir. Der Schauspieler und Theaterregisseur Kafuku und seine Ehefrau Oto, sie ist Drehbuchautorin, leben scheinbar glücklich zusammen. Sie erzählt ihm von ihr erdachte Geschichten, die oft sexuellen Inhalt haben. Im Verlauf des Prologs zeigt sich, dass in dieser Idylle dunkle Flecken herrschen. Kafuku und Oto trauern um eine Tochter, die vor 17 Jahren gestorben ist. Als er eines Tages wegen einer abgesagten Dienstreise früher nach Hause kommt, sieht er Kafuku beim Sex mit einem anderen Schauspieler. Und Kafuku, also ihr Mann, lässt sich dann aber nichts anmerken und eines Morgens sagt Oto beim Abschied, dass sie am Abend gerne etwas besprechen möchte und als er dann nach Hause kommt, liegt sie tot am Boden.
Ah.
Das ist jetzt nur der Vorspann.
Krass, ganz, also wir haben kurz für die ZuhörerInnen, wir haben ganz kurz, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, schon einmal über den Film gesprochen, ganz kurz. Und ich bin richtig überrascht, weil der Trailer ist ja komplett anders.
Ich habe den Trailer nie gesehen, weil ich mag immer nicht so Trailer gucken. Ich finde immer Filme, ich möchte die so unvoreingenommen sehen, weißt du?
Ja, ich weiß, das ist wie, dass ich normalerweise nie Kritiken lese, weil ich auch finde, dass du guckst Filme dann einfach anders und Serien. Aber das sah so anders aus, also das hätte ich jetzt niemals erwartet. Es sah wirklich, um es jetzt mal kurz anzureißen, also es sah aus wie ein Film.
Ohne Plot.
Naja, die Frau stirbt und dann kriegt er irgendwie bei einer neuen Produktion, also ich weiß jetzt nicht, ob ich dann doch zu viel erzähle, aber eine neue Fahrerin zugeteilt und...
Ja.
Ja.
Das ist dann der Film. Genau. Aber im Endeffekt, das alles passiert in diesem Prolog und ist nur die Unterlage für das Gefühl, was dann eigentlich diesen Film betreut.
Ja.
So, und das finde ich extrem schön gemacht. Also der, ich habe mich dann eigentlich gefreut, dass er doch so viel Plot hat,
ja,
weil er wirkt halt sehr tragend und man schaut den Leuten sehr lange beim Sein zu und sehr lange bei Autofahrten und so. Aber es wird überhaupt nicht langweilig und hat irgendwie so einen Sog entwickelt, der Film, und auch diese Melancholie und Trauer und Umgang mit Trauer, den da mehrere Figuren ja, erleben und zur Schau stellen, ist total schön eigentlich.
Mhm.
Ja. Und er ist eben jetzt gerade vierfach Oscar nominiert. Also das ist schon ein ordentliches Stück. Es ist anscheinend auch, das wusste ich auch nicht, der erste japanische Film, der überhaupt für den besten Film nominiert wurde.
Ach krass, okay.
Also letztes Jahr,
Parasite,
hat es ja der koreanische gewonnen. Ja. War das letztes Jahr, Parasite?
Ja.
Genau. Und dieses Jahr ist eben jetzt Drive My Car auch für den besten Film nominiert. Ob er ihn kriegt, ist natürlich eine andere Frage. Ja. Aber es wäre schon ein starkes Stück, wenn jetzt zweimal ein asiatischer Film da eine Chance
hat. Wo sind die noch nominiert?
Bestes adaptiertes Drehbuch, beste Regie und bester internationaler Film. Und da werde ich auch wetten, dass er den kriegt.
Ja?
Also ich mache das.
Wollen
auch
wir jetzt eine Wette
gerne
abschließen?
Ich mache total gerne Oscar-Wetten. Also wirklich so mit Geld. Ich bin auch schon mal ins Wettbüro gegangen und habe Oscar-Wetten gemacht.
Echt? Das kann man auch im Wettbüro machen?
Kannst du auch. Also ich glaube, jetzt geht man nicht mehr ins Wettbüro, jetzt geht man scheinbar nur online. Aber.
Ach so, ich dachte, so, also noch nicht mal nur so im Freundeskreis, sondern so richtig.
Oder im Freundeskreis.
Aber die war dann, der war der Reiz dir dann zu niederschwellig.
Ja, dadurch, dass viele Leute in meinem Freundeskreis sich mit Filmen sehr gut auskennen, habe ich dann halt nicht so Chancen, die abzuzocken.
Sehr gut.
Ja, also ist es jetzt meine Wette. Ich habe auch schon auf Instagram gepostet, das ist jetzt halt meine Ansage. Ich glaube, der gewinnt den internationalen Spielfilmpreis.
Okay.
Ist aber auch jetzt irgendwie ein bisschen gecheatet, weil der hat schon bei den Golden Globes gewonnen und das ist ja dann meistens der Vorbote.
Was haben die denn, was ist denn noch nominiert? Jetzt geschweifen wir so ein bisschen.
ja, alle Filme, die ich gerne nominiert sehen wollte, sind nicht nominiert, deswegen weiß ich es jetzt nicht mehr.
Ja, okay. Ich hatte gestern mal geguckt, aber ich habe nur gesehen, dass, wie heißt der Film mit Benedict Cumberbatch? Dogs?
Boah, den habe ich nicht gesehen.
Power of Dog. Nee, Power of the Dog. Der ist richtig viel, der ist ganz, der, ganz oft.
Der ist mir auch schon oft empfohlen worden.
Ja.
Okay, den habe ich aber noch nicht gesehen.
Der ist auch, der, ich fand den, ich habe den gesehen und ich fand den auch sehr gut, aber wir schweifen jetzt komplett ab.
Also, okay, nur also mal zurück zu Drive My Car. Was wollen wir denn noch sagen über den?
Also, was hat er denn bei dir ausgelöst? Du meintest im Vorfeld, der ist sehr lang gewesen.
Mhm. Ja.
Ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo du mir den Prolog erzählt hast, tendiere ich eher dazu, den Film zu sehen, als ich
davor.
Als ich den Trailer gesehen habe, weil der Trailer für mich keine Tiefe hat. Aber das ist so, weißt du, dass du eine Beziehung erzählst, jemand verstirbt und du hast eigentlich Geheimnisse. Und ich meine, er geht ja dann wahrscheinlich auch davon aus, dass seine Frau ihm sagen möchte, dass dass sie eine Affäre hat. Mhm. Also wie geht man dann auch damit um? Das hat ja, das ist ja viel, viel vielschichtiger als irgendwie eine Frau ist verstorben, meine Partnerin ist verstorben und wie gehe ich jetzt mit meinem Leben um und allem, was darauf folgt, ohne jetzt viel zu sagen.
Ja, das fand ich auch schön an dem Film, dass er alle diese Zwischentöne hat und dann so versucht, das Unsagbare sagbar zu machen und auch das Unsehbare, sowas wie Trauer, dann spürbar zu machen. Also sie haben, das kann man vielleicht noch erzählen, einen guten Kunstgriff gemacht, dadurch, dass er eben Schauspieler ist und auch Regisseur. Er probt dann zu der Zeit, in der seine Frau noch lebt, probt er die ganze Zeit Ibsen. War es Ibsen? Ich glaube. Und sie spricht ihm so eine Kassette ein, wo immer nur seine Textstellen fehlen. Und alle anderen spricht sie ein, um ihn sozusagen anzuspielen. Und dann kann er auf seinen langen Autofahrten, deswegen dieses Autofahrten ist so wichtig, dann immer seinen Text proben.
Ja.
Und diese Kassette existiert dann weiter. Und die Stimme der verstorbenen Frau kommt halt so immer wieder mit ins Spiel. Und das finde ich einen total schönen Move. Weil sonst ist es oft so, wie erzählt man, dass jemand nicht mehr da ist? Und oft wird es dann so, er hält dann ein Foto oder er erinnert sich in Rückblenden. Und das ist nicht so ein schöner Regie-Move, weil das irgendwie so offensichtlich ist.
Ja, das ist halt das Einzige, wie man den Zuschauer und die Zuschauerin irgendwie mitnehmen kann, ne? Ja. Also gefühlt.
Ja. Und diese Kassette und die Stimme dieser Frau, das fand ich echt schön gemacht. Und was kann man noch zu dem Film sagen? Also er kriegt von mir so gefühlte 8 von 10 Punkten. Ich fand den schon richtig gut. Und man sollte den auf jeden Fall gucken. Aber ist es jetzt nicht mein neuer Lieblingsfilm?
Ja, du wirkst nicht so mitgerissen irgendwie.
Nein, doch. Ich fand den wirklich extrem. Ich fand den gut. Nein, ich fand den nicht gut. ich kenne mich halt nicht gut genug in japanischer Kultur aus, um zu sagen, was davon ist kulturell, was von so einer bestimmten Höflichkeit oder Steife oder
So
Kühle zwischen Menschen ist kulturell und was ist artifiziell für diesen Film kreiert, um diesem Film eine bestimmte Stimmung mitzugeben. Da kenne ich mich leider einfach nicht genug aus. Aber ich fand das auf jeden Fall sehr interessant und natürlich jetzt so als Laie nehme ich das auch mit als ein Stück asiatischer Filmwelt oder Kulturwelt. Was ich auch noch richtig toll fand, ist, dass der im Prolog spielt er noch in Tokio, aber dann gibt es so einen Location-Wechsel und der eigentliche Film spielt dann in Hiroshima.
Ach, nicht Hiroshima?
Hiroshima.
Ach, Hiroshima.
Aber das ist auch so, ich habe noch nie eigentlich wirklich Hiroshima gesehen. Und plötzlich ist man in so einer Filmwelt, darf man sich dann diesen Ort anschauen. Das liebe ich immer total. Da habe ich wirklich das Gefühl, ich bin da hingereist und habe mich umgeschaut. Und der zeigt auch verschiedene Jahreszeiten. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist mit den Leuten dort. Vor allen Dingen, weil der Film eben auch Zeit hat.
Mhm.
Also ich kann den schon empfehlen.
Okay.
Vor allen Dingen eigentlich denke ich mir so für dich als Schauspielerin. Es geht dann auch viel darum, Schauspieler sein, Theaterinszenierung, Stücke, diese ganze Welt. Sie ist Drehbuchautorin. Also eigentlich ein bisschen unsere Welt wird da stark zum Thema gemacht. Und auch diese Theaterproben, da darf man dann zuschauen. Und ich habe eben schon tatsächlich am Theater, am Burgtheater gearbeitet länger. Und es hat wieder gespiegelt, was ich kenne. Und ich fand es total schön, das dann auch so auf der Leinwand zu sehen.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt mit deiner Erzählung zum Prolog hast du mich auf jeden Fall für den Film gewonnen. Ich glaube wirklich, ich hätte ihn nicht geschaut sonst. Nicht unbedingt. Also ich hätte ihn nicht so... Wahrscheinlich, wenn er dann gewonnen hätte, wie alle immer, wie jedes Jahr sagt man dann so, oh ja, oh, der hat einen Oscar gewonnen, den muss ich jetzt unbedingt noch schauen. Ja, hast du den Film gesehen? Ah, nee, den muss ich auch unbedingt noch sehen. Aber Parasite hat mich schon krass mitgenommen und überrascht und Lust auf irgendwie mehr gemacht, weil es dann halt doch auch das, was du gerade gesagt hast, nochmal anderer Kulturkreis ist und andere Gepflogenheiten auch mit so, oder auch, wie hieß der eine Film mit der Oma? Farewell?
The Farewell.
Ah ja, genau.
Ich liebe den. Der ist wirklich, den liebe ich wirklich.
Auch das, also heiß. So, wie geht eine Familie überhaupt, also weil das, man reflektiert ja dann auch selbst, wie geht man in Deutschland mit Trauer um. Wir haben ja gar keine gute Trauerkultur. Und dann bei Farewell, wo die diese... Kannst du dich an die eine Szene erinnern, wo sie am Grab stehen und diese Frauen haben, die dann so weinen und schreien und irgendwie trauern? Ja. Und das, also sowas abgefahren ist, wenn man das mit einer deutschen Beerdigung vergleicht, wo nur alle ruhig sind und...
Ja.
Also ganz anders. Und super interessant einfach.
Ich weiß auch nicht, ob mir das jetzt nur so auffällt, weil wir gerade drüber reden, oder ob es generell so eine Tendenz gibt. Ich hoffe, es ist so, dass einfach mehr fremdsprachige Filme wirklich jetzt es schaffen, sozusagen in Hollywood wahrgenommen zu werden, ja. Auch irgendwie bei so großen Preisen, dass nicht nur englischsprachige Filme eine Chance haben. Also Parasite war komplett auf Koreanisch, Farewell war halb chinesisch, halb englisch, amerikanisch, mhm. Und Drive My Car ist nur japanisch,
ja.
Und offensichtlich hat das so ein breites Publikum erschlossen. Das finde ich schon richtig toll.
Ja, naja, das war ja auch letztes Jahr irgendwie noch ein großer Kritikpunkt, also ein weiterer Kritikpunkt, muss man da ja sagen, an den Oscars, dass es natürlich die Bereitschaft also nicht englischsprachige Filme einzuschließen noch nicht so hoch ist, aber mhm. Das ist natürlich jetzt mit Parasite so ein bisschen, wie du sagst, das mehr erschlossen hat. Aber
ja.
Das mit der Trauer ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu Mare of Easttown. Hatten wir auch kurz im Vorfeld drüber gesprochen. Ist ähnlich wie Kastanienmann und ich liebe so Krimis.
Okay.
Also ich bin richtig so, ich mag auch dieses Dunkle dann und dieses Moody und
Stimmt, ich glaube, du hast es mal gesagt.
So Charaktere, vor allen Dingen, wenn das weibliche Charaktere sind, die so die so fast was Verbrauchtes an sich haben, was rough ist, was irgendwie eigene Probleme mit sich bringt. Und das ist zum Beispiel bei Mare of Easttown ganz, ganz stark so. Weil
Darf ich nochmal fragen, ja. Weil ich das nicht geguckt habe. Wo kann ich das gucken? Das ist eine Serie, eine Miniserie.
Sky. Genau, Miniserie. 17,
weißt du noch, wie viele Folgen?
Episoden. Also 17 ja. Folgen.
Okay, das ist ja schon ganz ordentlich.
Genau, und jeweils immer eine Stunde. Und genau, kann man auf Sky.
Also eigentlich ein 17-stündiger Film.
Ja, ja.
Halleluja.
Nee, 7. Sorry, habe ich gesagt 17?
Ja.
Nee, ich meine 7.
Okay. Ein 7-stündiger Film ist auch ganz
7. Gut. 7, sorry. 7 Folgen sind es. Nee, genau. Und ich habe die letzte Woche gesehen und hatte am Anfang bei der ersten Folge so ein bisschen Probleme. Bin dann aber relativ schnell dann doch irgendwie reingekommen. Vielleicht sage ich erstmal, worum es geht. Es geht um einen Mordfall in der kleinen Stadt Easttown in Philadelphia. Und die Polizistin Mare Sheehan, die diesen Fall an dem jungen Mädchen, also da ist eine 17-Jährige ermordet worden, wurde gefunden in einem Flussbett und war komplett nackt und entkleidet und man weiß nicht wirklich, was da passiert ist. Und das Knifflige an dem Fall ist einerseits, dass Mare unter großem Druck steht, weil sie einen Fall, der ein Jahr zuvor passiert ist, wo auch ein junges Mädchen verschwunden ist, noch nicht aufgeklärt hat. Mhm. Also das heißt, da steht sie sehr unter Druck. Und weil in dieser Kleinstadt sich alle kennen. Also es ist wirklich so, sie ist die Polizistin, die mit allen irgendwie befreundet ist. Man kennt sich, man ist teilweise auch verwandt. Und das macht dann natürlich so einen Mordfall sehr prekär. Und sie ist ein sehr, sehr, sehr eigenwilliger Charakter.
Ist sie Kate Winslet?
Kate Winslet, Entschuldigung, natürlich, das muss ich sagen. Ich reg mich hier schon
die
so
großartige
total.
Kate Winslet.
Kate Winslet, ja. Und Kate Winslet hat auch mitproduziert. Und HBO, ein kleiner Randfakt, hat sich auch lange oder hat lange damit gewartet, da wirklich das Go zu geben, weil Kate Winslet nämlich tatsächlich eine richtig runtergekommene, biertrinkende Mitte-40erin ist, die halt einen super ausgewaschenen Haaransatz hat, die fettige Haare trägt, die sich nie schminkt, die Wanderschuhe irgendwie die ganze Zeit trägt und sehr, die hat auch was sehr Männliches einfach an sich. Also die ist ganz anders als zum Beispiel bei der Vorleser oder bei Titanic oder whatever, ist sie sehr da, so sehr down to earth und sehr so ruppig.
Mhm.
Und ja, das ist irgendwie eine riesige Bereicherung für diese Serie.
Also hat sie, weißt du da mehr, hat sie da wirklich auch um diese Rolle gekämpft? Also sie hat den Stoff irgendwo gesehen und gesagt, das will ich spielen und das werde ich produzieren?
Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Ich weiß nur, dass sie mit produziert hat und dass sie mit HBO auch wirklich lange in Gesprächen war, dass für sie das nur so stattfindet, dass sie nimmt diese Rolle nur an oder ist da Teil von diesem Projekt, wenn es so passiert, wie es geschrieben ist. Mhm. Ohne, also da gab es auch mehrere Änderungsschleifen, zum Beispiel beim Plakat. Mhm. Weil sie gesagt hat, sie möchte nicht irgendwie, dass sie eine Frau spielt, die ganz viele Probleme hat. Und dann das Plakat ist komplett glatt gebügelt und faltenfrei.
Ja, krass. Der Klassiker.
Genau. Und sie verkörpert in der Serie eine Frau, die einerseits irgendwie halt Polizistin ist, sehr instinktive Polizistin auch, also die sich auch nicht unbedingt an Vorschriften hält. Sie leidet darunter, dass ihr Sohn sich vor zwei Jahre zuvor das Leben genommen hat, macht sich da auch sehr starke Vorwürfe, die aber versteckt sind. Also sie teilt das mit niemandem, sie lebt zusammen mit ihrer Mutter auch. Das heißt, da gibt es auch nochmal so einen Mutterkonflikt irgendwie. Wie gehen die Muttergenerationen miteinander um? Was für Vorwürfe bleiben irgendwie unausgesprochen? Wie trauert man? Wie spricht man auch miteinander?
Deswegen hast du gesagt, Trauer ist so der
genau.
gemeinsame Nenner der jetzigen Folge.
Genau, weil es wird halt einfach, also Mare hat noch eine Tochter, Siobhan heißt die, und die sagt in einer Folge auch, ja, wir reden nicht mehr über meinen Bruder, wir reden nicht mehr über ihn und das geht nicht, es funktioniert nicht für mich. Mhm. Ich muss über ihn reden, damit ich trauern kann. Und das ist eine große Herausforderung für Mare. Und hinzu kommt auch noch, dass sie nach dem Tod von ihrem Sohn ihren Enkel aufgenommen hat, den Sohn von ihrem Sohn. Es da droht, dass ihr das Sorgerecht für den Jungen entzogen wird. Mhm. Weil die Mutter, die selbst drogen- und alkoholabhängig ist, sagt, sie möchte gerne das Sorgerecht wieder für ihr Kind. Und das alles ist schon sehr viel und das merkt man immer wieder so. Sie kommt dann nach Hause und das Erste, was sie macht nach so einem Arbeitstag, ist, sie holt sich ein Bier irgendwie und sie holt sich irgendwelche Snacks und sprüht da Sprühkäse drauf. Und es ist alles so sehr normal. Und
deswegen habe ich gefragt, ob du weißt, ob sie für diesen Stoff gekämpft hat. Weil ich glaube, also du wirst es wahrscheinlich bestätigen können, viele Schauspielerinnen wollen ja unbedingt mal sowas spielen und dürfen es einfach oft nicht. Also solange sie jung und attraktiv sind, werden sie selten so besetzt und dann kommst du in ein Alter, da wirst du dann vielleicht gar nicht mehr besetzt. Okay, bei Kate Winslet wird es nicht passieren, aber dann oft bemühen sie sich ja, Stoffe zu finden, um eine andere Seite zeigen zu dürfen.
Ja, das glaube ich schon, dass
oder
sie
eine andere Art von Weiblichkeit mal ja. spielen zu dürfen.
Ja, vielleicht eine echtere Art von Weiblichkeit, ja, genau. Als wie man sie...
Als Titanic.
Genau, oder wie man sie auch größtenteils sonst in Formaten sieht. Wir haben ja eben auch über Euphoria gesehen. Es ist geredet, es ist tatsächlich, finde ich, die einzige Serie, wo mir aufgefallen ist, dass der Hauptcharakter Rue einfach auch nicht gut aussieht. Also nicht durchgehend, nicht.
Ja.
Nein, sie sieht natürlich gut aus, klar. Aber sie hat den Mut, wenn sie spielt, nicht die ganze Zeit gut aussehen zu müssen.
Ja.
Und es wird auch nicht die ganze Zeit erwartet. Also gerade bei der zweiten Staffel merkt man es jetzt noch, sieht man es ihr noch eher an, ihren Drogenkonsum. Aber jetzt schweifen wir schon wieder so doll ab. Aber du weißt, was ich meine. Also es ist, ich glaube schon, dass Kate Winslet da schon sehr für gekämpft hat. Und die hat auch sehr viel eingebracht da. Sie ist ja eigentlich gebürtige Britin und hat sich wohl dann auch für diese Rolle, die in Philadelphia spielt, also das heißt, du hast da auch einen bestimmten Accent, den Delco-Accent, hat sie sich lange darauf vorbereitet. Also sie hat wirklich ewig lange diesen breiten amerikanischen Akzent trainiert und war auch anscheinend am Set die Einzige, die sich getraut hat, zwischen den Takes auch mal da rauszukommen.
Ach so.
alle anderen haben sich nicht getraut. Also, weil, das so, weil sie Angst hatten, dass sie dann nicht mehr in den Charakter reinkommen. Und alles, was ich über sie, das ist jetzt so eine kleine, das ist jetzt so eine Fanfolge für Kate Winslet, merke ich gerade, aber alles,
ich habe auch noch meinen Fan. Ich bin auch Fan.
Sehr gut. Alles, was ich in Vorbereitung jetzt auf die Folge nochmal zu dieser Serie gelesen habe, ist einfach so großartig von ihr. Auf der einen Seite schauspielerisch, weil sie es geschafft hat, diesen Charakter so vielschichtig zu machen, obwohl er so unlikable ist eigentlich, schafft sie es trotzdem, dem Wärme zu geben und irgendwie mit einem Anti-Charakter eigentlich zu sympathisieren. Und sie schafft es auch vor allen Dingen so körperliche Schmerzen, also oder anders, sie schafft es, seelische Schmerzen körperlich zu zeigen. Also sie, der Gang.
Ah, hat sie so einen Tick entwickelt oder irgendwas?
Na, sie stürzt in der ersten Folge und dann humpelt sie die ersten 2, 3, 4 Folgen. Und das ist aber auch so ein bisschen metaphorisch einfach für so einen Charakter, der halt einfach unter vielem leidet.
Ja. Was hast du noch zu Kate? Du hast ja ein ganzes Buch voller Kate Winslet-Facts.
Nein, ich hab mir natürlich wieder ganz viele Stichpunkte gemacht. Sie wird dann über die Serie auch suspendiert, weil sie natürlich, sie ist halt über Grenzen einfach gegangen und versucht dann irgendwie...
Aber das ist schon auch der Normale, oder? Das kennt man.
Genau, das ist so ein bisschen, das ist das. Und sie schafft es dann aber auch ihren eigentlich am Anfang, sie kriegt einen Kollegen zur Seite gestellt, der noch sehr jung ist und der so super nett ist und der im Gegensatz, also selbst er schafft es, dieses Klischee halt irgendwie, also es ist dafür, dass es eigentlich klischeehaft klingt, ist es am Ende nicht so klischeehaft.
Aber das ist doch, finde ich immer so, da merkt man dann, Plot ist irgendwie auch nicht alles oder vielleicht sogar egal.
Ja.
Weil wie die immer gleiche Geschichte vielleicht dir präsentiert wird, macht einen ganz anderen Film und macht einmal einen guten Film und einmal einen schlechten Film.
Genau, und da ist zwischen den beiden, also zwischen diesem jungen Polizisten, der von Evan Peters gespielt wird, und ihr... Sie ist am Anfang total kalt und lässt alles abperlen und möchte diesen Kollegen eigentlich nicht mit dem zusammenarbeiten, weil sie das Gefühl hat, er nimmt ihren Fall weg und sie ist nicht gut genug und was weiß ich. Und das heißt, sie versucht ihn überhaupt nicht mit einzubeziehen. Er wiederum sieht sie aber als Komplizin und versucht die ganze Zeit sie noch von sich zu überzeugen und sieht auch, wie wichtig sie in dieser ganzen Kleinstadt ist, weil sie natürlich jeden kennt und er ohne sie total aufgeschmissen wäre, weil er diese Ermittlungen nicht leiten könnte, weil die Leute würden ihm einfach nichts erzählen. Und dadurch entsteht auch zwischen denen so eine ganz tolle Atmosphäre und dann letztendlich nähern die sich auch an und dann wird mehr suspendiert und manipuliert dann aber ihn, um trotzdem noch an dem Fall mitzuarbeiten und dann gibt es eine ganz andere Wendung und diese Frau erleidet auch in der ganzen Serie immer wieder Schicksalsschläge und irgendwie das ist alles so verzwickt und mysteriös und bleibt auch bis am Ende irgendwie sehr rätselhaft, aber das Schöne ist einfach, dass es alles so echt ist, also das ist einfach so, ist so tolle Momente auch zwischen ihrer Mutter und ihr dann noch stattfinden. Die Mutter wird übrigens gespielt von Jean Smart. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
Na, woher könnte ich die kennen?
Ja, mich hat diese Serie einfach sehr die hat mich schon sehr angesprochen, einfach aber auch, weil man merkt, dass Kate Winslet da unfassbar viel Arbeit reingesteckt hat und das ist ein großes Vergnügen, ihr zuzuschauen und sie auch dabei zu erleben, wie sie zwischendrin immer wieder Momente hat, wo man näher an sie herankommt und wo man auch merkt, dass unter dieser harten, kalten, abweisenden Fassade halt einfach ein Mensch steckt, der irgendwie Angst hat, dass das Enkelkind selbst die psychischen Erkrankungen geerbt hat, die vom Sohn irgendwie, die der Sohn, unter denen der Sohn gelitten hat und weshalb er sich dann auch natürlich irgendwie auch das Leben genommen hat, also ist eine Mischung aus Drogenkonsum und was weiß ich, einer zerrütteten Familie, aber sie hat dann irgendwie ganz große Angst, weil ihr Enkelkind Ticks entwickelt und sie die dann wiedererkennt. Und,
also ja. Wenn ich dich so schwärmen höre, dann ist es einfach ein Liebesbeweis an eine Schauspielerin.
Ja, und auch an die Serie, auch an irgendwie den Regisseur, der sehr eng dann scheinbar mit den SchauspielerInnen zusammengearbeitet hat und auch an den Drehbuchautoren, der es geschafft hat, halt einfach, weil er irgendwie, der ist zwei Orte weiter von Easttown tatsächlich aufgewachsen, also die Stadt gibt's, und der konnte das sehr gut einfach.
Ah, okay, er hat das wirklich sehr recherchiert.
Er hat das erlebt und er konnte das sehr gut irgendwie zu Buche bringen und es wurde von den Drehbüchern auch sehr gut irgendwie dann halt umgesetzt und das ist toll. Also es ist einfach, ja, es hat einfach sehr großen Spaß gemacht. Man fiebert so trotz allem mit.
Ich habe mein Lieblingsmoment von Kate Winslet in ihrer ganzen Karriere ist eigentlich da, wo sie bei Extras mitspielt.
Extras?
Hast du das gesehen? Ja, nee. Diese Serie von Ricky Gervais, eigentlich schon alt mittlerweile, eine britische Serie, wo sich über die, also es handelt eigentlich von den Statisten, die bei Filmen mitspielen, die Extras. Und es gibt immer pro Folge einen Star-Schauspieler, der dann sozusagen gerade dreht. Das ist dann immer der Plot der Folge.
Und spielt sie sich selbst?
Und genau, und eine Folge ist eben Kate Winslet, spielt Kate Winslet, hat einen Dreh. Und bei diesem Dreh sagt sie dann, dass sie diesen Oscar jetzt gewinnen will und deswegen spielt sie eine Nonne, die Juden versteckt in der Nazi-Zeit, weil so gewinnt man ja Oscars.
Ja, ja, klar. Wenn man dann so Rollen...
Und das war natürlich der Plot von Extras, aber also sie wird es nicht geschrieben haben, aber allein, dass sie sich traut, das zu spielen mit dieser Selbstironie, fand ich einfach so genial. Und alles, was sie danach gemacht hat, ab dann habe ich einfach Kate Winslet geliebt.
Ja, ja, das würde ja auch so ein bisschen, hatte ich jetzt auch nachgelesen, so zwischendrin hat sie ja viel scheinbar auch gemacht, was nicht so gut lief und wo sie nicht so gut ausgewählt hat, scheinbar ihre Rollen. Mm. Also es wird ihr zumindest nachgesagt.
Okay.
Aber da fand ich, also das finde ich, finde ich eine gute Serie, die man sich ansehen kann.
Und obwohl wir jetzt schon aufhören sollten, möchte ich dich trotzdem noch eine Sache fragen. Ja. Wäre das so eine Rolle, die du gerne mal spielen würdest, in ähnlicher Form? Vielleicht nicht als 40-Jährige, aber als,
Ja, das habe ich sogar auch schon bei beim anderen Podcast, bei Behind the Tresen gesagt, dass ich solche Rollen eigentlich am spannendsten finde. Und dass ich sowas super gerne drehen wollen würde. Und jetzt kommen wir nochmal zu Euphoria. Aber da dachte ich auch so, man sollte sich als Schauspielerin auch wirklich nicht so ernst nehmen. Man sollte sich während einem Take keine Gedanken darüber machen, wie man aussieht.
Ist das noch oft so?
Ich habe das schon manchmal so, dass ich mir denke so, oh Gott, nee, jetzt wenn ich den Kopf so mache, dann eventuell sieht man meine 5 weiteren Kinn. aber es ist scheißegal, weil das ist ja das gerade, was es so echt dann macht.
Weil auch das, jetzt haben wir schon gesagt, eine tolle Entwicklung in der Filmlandschaft ist, dass mittlerweile mehr fremdsprachige Filme eine Chance haben, auf eine große Bühne zu treten.
Ja.
Eine andere Entwicklung, die ich zumindest beobachte, die mir auch sehr gefällt, ist, dass es mehr diese Frauenrollen gibt. Frances Dorman ist ein perfektes Beispiel dafür. Hat mit 3 Billboards und dann mit... Hilf mir.
Nomadland. Ja.
Jetzt oft diese Charaktere gespielt und es ist immer durch die Decke gegangen und alle lieben sie in diesen Rollen und haben auch ein sehr, sehr breites Publikum erreicht, ohne eine klassische, wunderschöne Frau im Zentrum zu haben. Und ich wünsche mir einfach, dass noch viel mehr davon kommt. Euphoria auch, also Zendaya als Rue. Ist eben auch...
Sie wird halt ganz anders dargestellt, als sie sonst, also...
Teenager-Filme.
Ja. Ja, und als man sie sonst irgendwie sieht auch und wie sie sich selbst natürlich auch trotzdem inszeniert. Und umso schöner finde ich es dann halt, dass wenn man sie spielen sieht, dass man halt, und gerade bei der Folge, die jetzt in der zweiten Staffel, wo sie diese...
Spoiler.
Stimmt, das darf man jetzt nicht machen. Ja, guckt euch einfach alle Sachen an, die wir sagen und auch Euphoria. Und wir freuen uns dann auf jeden Fall, euch nächste Woche wieder neue Filme und Serien vorzustellen. Es war sehr schön mit dir, Nicola.
Ach Lisa, ich freue mich jetzt schon, dich in so einer Rolle zu sehen, wo ich deine 5 Kins sehen darf. Ja.
Kannst du dir jetzt in live angucken und dann nochmal auf der Kamera für irgendwann zum Rückspiel.
Für immer festgehalten. Ja. Danke fürs Zuhören.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und nur für euch zur Info, jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge Coffee Talk. Danke an Jan Köppen für die Musik und Ulrike Ziegel für das Artwork.